Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, wenn ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Guten Morgen zu diesem ersten Adventssonntag. Ich habe euch einen kurzen Text heute mitgebracht und in schöner Weise hat schon die Moderation von dir, lieber Manfred, euch auf mein Thema hingeführt. Der Text, der steht in Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, als die Zeit erfüllt ward. Ich möchte mit euch heute Zeitpunkte erforschen. Zeitpunkte in der Bibel. Und ich möchte mit euch auf Beweissuche gehen. Beweissuche über die Weltgeschichte hinweg. Manfred hat so schön von Beweisen für die Ankunft Jesu geredet, von den Propheten. Heute gehe ich mit euch etwas ins Alte Testament. Ja, heute am ersten Advent, zum Beginn des neuen Kirchenjahrs, da denken wir ja in besonderer Weise an die frohe Erwartung der Ankunft Jesu in dieser Welt und auch der zweiten Ankunft, die bevorstehen wird. Jesus, der vom Anbeginn der Schöpfung beim Vater war, der dann zum erfüllten Zeitpunkt Gottes Menschengestalt annahm, der dann den Auferstehungsleib hatte und dann wieder zum Vater in eine unsichtbare Dimension zurückkehrte und von dort auch wieder als Herrscher und König auf die Erde zurückkehren wird, wieder zum bestimmten Zeitpunkt Gottes. Auf dem nächsten Bild sehen wir ein Gerät, das vor etwa 300 Jahren aktuell war. Ein Chronometer, um 1720 herum erfunden fürs Navigieren in der Schifffahrt, die damals genaueste Uhr der Welt. Heute haben wir natürlich unsere quarzgesteuerten Uhren, unsere Atomuhren, unsere Funkuhren. Aber worauf ich mit diesem Bild hinaus will: Ich möchte mit euch einen Ausflug in die Zeit, in die Weltgeschichte machen. Nicht nur in die Chronologie, also die Zeit, die wir fühlen und mit der wir leben, sondern auch in einige Zeitpunkte Gottes, Kairos im Griechischen genannt. Und die Bibel hat ja diesen schönen Begriff, den wir eben gesehen haben in Galater 4, als aber die Zeit erfüllt ward. Jesu Geburt war die große Zeitenwende in der Menschheitsgeschichte. Seit Jesu Zeit auf dieser Erde gibt es die frühen Augenzeugen, die Jünger, die alles miterlebt haben, die ersten Gemeinden, die viele Wunder erlebt haben, die Apostel, die Ausbreitung der guten Nachricht über alle Kontinente. Dann 1517 eine große Wende in der Kirchengeschichte, die wir nächstes Jahr auch bewusst begehen, nämlich Luthers Reformation vor genau 500 Jahren. Und mit Luther kam dann der Buchdruck, erfunden durch Gutenberg. Und dieser Buchdruck hat erst die Verbreitung von Luthers Übersetzung der Bibel möglich gemacht. Und heute haben wir eine Unmenge an technischen Möglichkeiten, das Evangelium zu verbreiten, zu studieren und zu erforschen. Facebook, Google, Wikipedia, YouTube, nur um einige dieser Netzwerke zu nennen, die sind ja aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Und wir alle haben somit die Möglichkeit, jederzeit auf unzählige Informationen, Quellen, Zitate und Fakten zurückgreifen zu können. Der Zeitraum, in dem sich das Wissen der Menschheit verdoppelt, verkürzt sich ständig. War dieser Zeitraum bis zum Jahr 1800 noch mit mehreren hundert Jahren angesetzt, geht die Forschung heute von einem 5-Jahres-Zeitraum aus, in dem sich unser Wissen verdoppelt. Dabei hilft natürlich das Internet ungemein. Vor Tausenden von Jahren war man noch auf die damaligen Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen. Die ägyptischen, die griechischen und die römischen Geschichtsschreiber, die sind bis heute eine zuverlässige Quelle der Erforschung der Menschheitsgeschichte. Augenzeugenberichte zählen für die Wissenschaft hier natürlich besonders viel. Dagegen werden mündliche, generationsübergreifende Überlieferungen eher kritisch hinterfragt. Am besten sind in den Augen der Wissenschaft diejenigen Fakten angesehen, die sich bei mehreren Quellen und bei der weltlichen Geschichtsschreibung nachprüfbar wiederholen und möglichst zeitgenau decken. Archäologische Geschichtsforschung hat mich schon immer fasziniert und sehr gerne höre ich Vorträge, wo biblische Geschichte historisch, geologisch und archäologisch nachvollzogen werden kann. Bei meinen bisher zwei Israel-Besuchen hat mich auch immer sehr beeindruckt, an Mauerresten zu stehen, die das jüdische Volk errichtet hat, oder in einem Stein den damals eingemeißelten Namen Pontius Pilatus zu lesen, oder Gewässer und Berge der Bibel zu sehen, oder wie Mose 1500 vor Christus auf dem Sinai-Gebirge zu stehen und natürlich Orte zu besuchen, wo Jesus gewirkt hat. Die Höhlen von Qumran am Toten Meer, wo die Schriftrollen des Alten Testaments gefunden wurden, so etwa um 1950 herum, die gehören auch zum Highlight einer jeden Israel-Reise. Ich möchte mit uns heute eine Zeitreise machen, die immer wieder auf Jesus deutet. Es gibt, wie ihr hier seht, Lehrtafeln, in die ich aber nicht jetzt heute ins Detail einsteigen möchte. Nur insofern, dass die Linie von Adam und Eva, die irgendwo oben stehen, durchverfolgbar ist über Mose, der in der Mitte links steht, bis zu Jesus Christus unten an der Wurzel. Was möchte ich damit sagen? Gestern und heute ist Gott immer dasselbe. Aber wie wir merken werden, hat sich die Wissenschaft dagegen immer wieder anpassen müssen. Das nächste Bild ist für meinen Geschmack das etwas verständlichere, weil es sehr plastisch darstellt, wie die Zeit abgelaufen ist. Und die Bibel, die berichtet ja über verschiedene Zeitpunkte Gottes immer wieder. Zum Beispiel ganz am Anfang, also oben links in unserer Zeittafel hier, lasst uns Menschen machen, sagt Gott der Vater. Und das deutet schon darauf hin, schon damals war Jesus dabei. Oder etwas später die Sintflut, dann auch der Turmbau. Das sind alles Zeitpunkte in der Geschichte, wo Gott eingegriffen hat. Auch die Berufung Mose, die wir hier sehen, hier kommt Mose ins Spiel, ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt Gottes, als er ihn berufen hat. Und ganz unten links sehen wir natürlich den Stern, der aus Jakob aufgehen wird, also Jesus Christus, die Geburt. Und das ist für mich der wichtigste Zeitpunkt, der wichtigste Kairos in der Bibel oder in der Geschichte. Als aber die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Zwischen Mose und Jesus gibt es interessante Parallelen. Beide standen in ganz hoher Gefahr, schon kurz nach der Geburt ums Leben zu kommen, weil Machthaber um ihre Macht fürchteten. Der Pharao 1500 vor Christus, der wollte die Neugeborenen töten, weil das Volk Israel zu groß geworden war in Ägypten und er somit um seinen Einfluss fürchtete. Der König Herodes, hier unten links, rechts, der wollte den neugeborenen König der Juden umbringen, weil er um seine Macht, seinen Thron fürchtete. Beide Tyrannen hatten die gleiche Idee: Wenn ich die männlichen Nachkommen umbringe, dann rette ich meine Haut und meine Macht. Doch Mose, der entkam im Bastkorb und wurde dann sogar am Hof adoptiert, und Jesus, der entkam ins Nachbarland. Beide hatten sie eine wichtige Berufung: Mose, sein Volk aus ägyptischer Knechtschaft zu führen, Jesus, die Menschheit aus der Knechtschaft der Sünde zu führen. Ohne Sünde hingegen war nur Jesus. Mose brachte sich letztlich um die Frucht seiner Berufung, nämlich den Einzug ins gelobte Land, weil er Gott nicht voll vertraute. Jesus aber widerstand allen Versuchungen, auch der Versuchung vom Kreuz herabzusteigen. Er erfüllte den Willen des Vaters komplett und deshalb wurde er zum Menschheitserretter, zum Erbe des Vaters und zum Herrscher der neuen Welt. Ich möchte heute nun den Schwerpunkt auf Mose und seine Rolle bei der biblischen Berichterstattung legen. So etwa 1500 Jahre vor Christus Geburt, wenn wir am Zeitstrahl entlang gehen, nochmal eins zurück bitte. Etwa 1500 Jahre vor Christi Geburt lebte Mose, der Verfasser der urgeschichtlichen Schriften in 5 Büchern Mose. Die christliche und auch die nichtchristliche Wissenschaft, die sind sich heute ziemlich einig über die Entstehung der 5 Bücher Mose. In vielen Belangen war Mose einfach Augenzeuge und hat aktiv miterlebt, was er niedergeschrieben hat. Aber im ersten Buch, der Genesis, natürlich nicht. Und da wollen wir heute etwas auf Forschung miteinander gehen. Mose genoss die Erziehung und die Ausbildung eines hochgestellten Ägypters in vollem Umfang. Bildung hieß damals, über die Mittel der Kommunikation zu verfügen. Wofür sind die Ägypter bekannt, wenn es um Kommunikation geht? Das sehen wir auf dem nächsten Bild, ganz klar, die Erfindung des Papyrus. Papyrus, unser heutiges Papier, dünn, flexibel, rollbar, nähbar, bindbar, von Ägyptern erfunden. Doch wie kommunizierten die früheren Völker und die Nachbarvölker Ägyptens, die das Papyrus noch nicht kannten? Archäologische Funde beweisen, dass dies auf Tontafeln geschah. Tontafeln, die etwa Handteller groß bis zu DIN A4, DIN A3 sogar Größe hatten, möchte sagen, die Vorläufer unserer heutigen Notizzettel oder digitalen SMS. Die ägyptischen Papyrusfunde sind in Hieroglyphenschrift. Die größtenteils viel älteren Tontafeln, die zeigen Einritzungen erst in Bildersprache, dann mit keilförmig angespitzten Hölzern eingeritzt, die sogenannte Keilschrift. Mose beherrschte sicherlich beides als hochgebildeter Ägypter. Tontafeln und Papyrusrollen, das waren die Smartphones vor 3500 Jahren. Und so wie die heutigen Computerriesen aus gebündelten Informationen Macht beziehen, gab es auch schon früher Bestrebungen, Informationen zu bündeln. Mose hatte also 40 Jahre am Hof eine super Bildung und eine super Stellung und viel Zeit. Und er hatte Zugang zu allem Wissen der Ägypter. Wir lesen, dass er mit 40 gedachte, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu säen. Was war wohl in ihm verändert worden und wodurch? War er in alten Tontafelarchiven dem Gott Israels begegnet? Hat er in dieser Zeit eventuell sein erstes Buch Mose, die Genesis, verfasst? Oder erst in den 40 Jahren Schafe hüten im Wüstenversteck, nachdem er den Aufseher erschlagen hatte? Oder erst in den 40 Jahren Wüstenwanderung mit dem Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten? Diese Frage muss ich heute offen lassen. Gesichert ist und moderne archäologische Ausgrabungen beweisen, dass an den pharaonischen Höfen ein reger Nachrichtenverkehr mit anderen Völkern stattgefunden hat. Denn es gab am pharaonischen Hof umfangreiche Tontafelarchive, die gefunden und ausgegraben wurden. Schriftfunde aus verschiedenen Zeiten sind immer ein Zeugnis ihrer Zeit. Im Stil, in der Wortwahl, in der Sinnhaftigkeit und in der chronologischen Abfolge. Wir kennen heute das einfache Durchnummerieren der Seiten eines Buches. Dies wurde möglich durch das dünne, näh- und bindbare Papier. Die Tontafeln, die waren schwer, mussten gestapelt werden und waren untereinander mechanisch nicht verbindbar. Deshalb nahmen die einzelnen zusammengehörenden Tafeln immer über kurze Worte, die sogenannten Kolophone, am Ende der Tafel Bezug aufeinander. Diese Mini-Inhaltsangaben machen auch heute noch die Zuordnung der Tafeln zueinander möglich. Soweit die technischen Voraussetzungen. Nun wieder zu Mose, der in seiner universellen Bildung Keil- und Papyrusschrift gelehrt war, hoch angesehen und eigentlich zur damaligen Elite gehörte. Jetzt wieder das vierte Bild. Wie dann Gott mit Mose Geschichte machte, das möchte euch ich heute nicht weiter ausführen. Das vierte Bild nochmal bitte. Aber ich möchte mit euch nachdenken, wie Mose in der Zeitgeschichte hier in seinem ersten Buch schreiben konnte über Zeiten von hier oben. Und da gibt es sehr interessante neuere Forschungen. Wer von euch sammelt etwas? Sicherlich manche oder viele. Es gibt das einfache Sammeln, Bierdeckel, Bilder, Schneckenhäuser, Modellautos. Es gibt aber auch die extreme Sammelleidenschaft. Fast jeder Preis wird für eine Briefmarke bezahlt, für ein Unikat, für eine alte Schallplatte oder was auch immer. Einer der berühmtesten und leidenschaftlichsten Sammler der Menschheitsgeschichte lebte etwa 850 Jahre nach Mose im damaligen assyrischen Weltreich, das hier auf unserer Zeitgeschichte auftaucht. Mose hier, wir gehen weiter und hier sind wir im assyrischen Weltreich. Und es war nämlich der König selbst. Da gibt es eine Ausgrabung mit einer Statue, die wir hier kurz sehen. Dieser König, der hieß Assurbanipal II. Und er war König, Gelehrter, Eroberer, aber auch Tyrann, Feingeist, Götzendiener und superreich. Das siebte Bild bitte mal. Geht gerade nicht, egal. Auf jeden Fall, er wird als Statue auch ausgegraben und da gibt es Bilder in Stein. Was war denn die Sammelleidenschaft dieses Königs Assurbanipal? Er sammelte Tontafeln. Alles, was er kriegen konnte, archivierte er. Korrespondenz, aber auch so quasi als Mitbringsel von Beutezügen, die Tontafelsammlungen der feindlichen Völker, die er eroberte. Oder, wenn er in friedlicher Absicht unterwegs war, ließ er Tontafelsammlungen kopieren, also extra für sein Archiv nachmeißeln. So schuf er über die Jahre eine riesige Bibliothek. Archäologische Grabungen aus den Jahren 1850 bis 1900 etwa, die haben in Ninive, dem früheren Ninive, etwa 25.000 Tontafeln freigelegt. Und sogar das Inhaltsverzeichnis des gesamten Bestandes war dabei. Zu sehen sind diese Tafeln heute im Britischen Museum in London. Ein ungeheurer Informationsfluss, der 700 Jahre vor Christi Geburt damals zum Hof des Königs ging und von dort auch wieder nach außen ging. Und die Bibliothek dieses Königs Assurbanipal, die ist vergleichbar mit, ja, man kann sagen, mit Meyers Weltlexikon oder auch mit Wikipedia, also ein antikes Wikipedia. Und man kann sogar sagen, der König selbst, der hat eine Art antikes Facebook genutzt. Er hat nämlich kräftig gepostet. Und wie das? Er hat sich selbst und die Geschichte seines Reiches gerühmt in steinernen Säulen, die er hat extra errichten lassen. Diese Säulen sind ausgegraben worden und auch in London zu sehen. Eine Art öffentliche Berichterstattung. Und dieser König, der wäre nicht er gewesen, wenn er sich nicht über alle Maßen gelobt hätte in diesen Inschriften. Und eine Inschrift, die ist nun ganz interessant für uns, die lautet wörtlich, da schreibt der König, ich kann komplizierte und undurchsichtige Divisions- und Multiplikationsaufgaben lösen, habe schon immer kunstvoll geschriebene Tafeln in schwer verständlichem Sumerisch und mühsam zu entzifferndem Akkadisch gelesen. Ich habe Einblick in die Schriftsteine aus der Zeit vor der Sintflut, die mir ganz und gar unverständlich sind. Das ist ein ganz hochinteressanter Hinweis. Am Hofe von Assurbanipal befanden sich also Tontafeln aus der Zeit vor der Sintflut. Und das ist nun auch etwas Entscheidendes für unsere Frage, wie Mose seine Genesis schreiben oder verfassen konnte. Es gab also eine Tontafelsammlung vor der Sintflut, die muss die ganzen Zeiten überstanden haben, muss in der Arche mitgenommen worden sein. Und diese Sammlung, die fiel irgendwann dem König Assurbanipal in die Hände. Schwupps, einarchiviert ins antike Wikipedia, könnte man sagen. Und wie auch immer diese Wege der Tafeln über Ägypten oder andere Stationen über Jahrhunderte vorweg waren, sie bieten uns heute und der Wissenschaft eine hochinteressante Möglichkeit, auf Beweissuche zu gehen. Das vierte Bild bitte nochmal. Mose lebte also etwa 800 Jahre vor Assurbanipal hier unten. Und der Auszug aus Ägypten, der war etwa 1540 vor Christus. Mose hatte also am Hof der Ägypter sicherlich freien Zugang zu diesen Tontafeln aus der Urzeit vor der Sintflut. Die Wissenschaft ist sich heute sehr sicher, dass das erste Buch Mose eine Sammlung der Informationen eines Tontafelarchivs ist, das von verschiedenen Schreibern geschaffen wurde. Mose ist also zwar nicht der Autor, wohl aber der Herausgeber der Genesis. Heute steht für die nichtchristliche Sprachwissenschaft fest, dass durch die Wortwahl, die Satzwahl, durch den Stil und die Wiederholungen das erste Buch Mose eine Zusammenfassung von urtextlichen Schrifttafeln sein muss. Informationen aus der Zeit, von heute gerechnet seit etwa 6000 Jahren. Und hochinteressant, wie auch die monumentalen Ereignisse Flut und Turm in der Bibliothek dieses Königs Assurbanipal auftauchen. Urgeschichte überliefert, in Ton geritzt, gebrannt und im Schutt verborgen, bis etwa 1850 erst britische, dann französische und auch deutsche Forscher alles gefunden und freigelegt haben. Und wenn heute schon Doktorarbeiten mit Hilfe von Computerprogrammen durchforscht werden können, dass jedes Plagiat, also jedes Abschreiben nachweisbar ist, wie viel interessanter ist es dann, wenn Computer alte Schrifttafeln durchforschen, Stile vergleichen, Wortbezüge vergleichen, Quellen vergleichen und damit Aussagen treffen können. Ich möchte wieder zurückkehren zu unserem Text vom Anfang, dem ersten Bild nochmals. Wenn wir also heute den Advent feiern, das Kommen Jesu in der Welt, dann feiern wir, wie Gott den richtigen Zeitpunkt für die Zeitenwende setzte. Im Jahr 0 mit seinem Sohn. Rein logistisch betrachtet wurde in den Jahrhunderten danach die Ausbreitung des Evangeliums erst möglich durch die Schifffahrt. Die Papyrusform ermöglichte erst die Ausbreitung von Paulus' Briefen zum Beispiel. Die Bibel wurde erst ausgebreitet durch den Buchdruck. Und heute das Hinaustragen der guten Nachricht an alle Enden der Welt möglich durchs Internet. Nicht denkbar wenn die ganzen Apostelbriefe noch auf Tontafeln gebrannt worden wären. Wir leben in einer Zeit, in der wir über eine Unzahl von Informationen verfügen, die uns die Bibel verständlicher machen und die selbst nichtgläubige Forscher stutzig machen. Und trotzdem leben wir in einer Zeit, wo Menschen immer weniger von unserem wunderbaren Schöpfergott wissen wollen. Der Gott der unfassbaren Zeitpunkte, der von Anbeginn die Lösung der Schuldfrage plante. Zeitpunkte, die das Volk Israel erlebte, damals vor Tausenden von Jahren, bis aktuell vor 70 Jahren in der Staatsgründung Israels. Zeitpunkte, die die Jünger hautnah erlebten. Zeitpunkte, die die Nachfolger Jesu bis heute erleben dürfen. Zeitpunkte wie Entrückung und Jesu Wiederkehr und neuer Himmel und neue Erde, die noch vor uns liegen. Aber immer zuverlässig und, wie wir gesehen haben, von der staunenden Wissenschaft nicht zu leugnen, ist die Bibel das wahre und lebendige Zeugnis. Und wir dürfen sicher sein, Gott hält auch die Zeit in Händen, die Trump und Putin gegeben ist. Die Zeit, die mir und dir gegeben ist. Und die Zeit der Gnade, die der Menschheit gegeben ist, ihn noch kennenzulernen. Beten wir darum, dass noch viele Menschen Gott finden und erkennen, dass Jesus Christus der wahre Weg zu ihm ist. Mir ist noch die Predigt von letzter Woche im Kopf, wo uns John so praktisch und anrührend klar gemacht hat, dass Beziehung zum Vater die Kraftquelle ist und der Dienst für den Vater die Freudenquelle ist. Feiern wir die Ankunft Jesu in unseren Herzen freudig und dankbar. Dankbar für die Chancen, die wir heute mit der gedruckten und digitalisierten Bibel haben. Freuen wir uns einfach auch daran, dass die Wissenschaft immer wieder zugeben muss, dass die biblischen Berichte keine fromme mehr sind, sondern in der Weltgeschichte Hand und Fuß haben. Frei nach dem Motto des berühmten Buches, und die Bibel hat doch recht. Und freuen wir uns, dass die Geschichte der Christen auf dieser Welt noch dem Höhepunkt zustrebt. Sicherlich wird es nicht noch einmal 2000 Jahre dauern, bis Jesus wieder da ist, da bin ich überzeugt. Doch auch da heißt es klar, den Zeitpunkt, den kennt nur der Vater. Unsere Aufgabe ist nur, bereit zu sein. Amen.